pinke Seegurken, orangefarbene Korallen, Quallen, Oktopoden und Fische, die in der Dunkelheit leuchten. Die Tiefsee ist ein bisher nur wenig erforschter Lebensraum. So artenreich sie ist, so reich an Rohstoffen ist die Tiefsee auch. Sogenannte Manganknollen lagern auf dem Meeresboden der weltweiten Ozeane. Sie enthalten unter anderem das namensgebende Mangan, Kobalt, Nickel und Kupfer. Rohstoffe, die in Akkus, Mikrochips und Windturbinen verbaut werden und damit ein wichtiger Baustein in der weltweiten Energiewende sind oder sein können. Bisher wurden diese Rohstoffe in oberirdischen Minen abgebaut. Der Abbau in der Tiefsee hingegen hat noch nicht begonnen. Denn bislang gibt es keine Regulierung für den Abbau und Bergbauunternehmen entwickeln die passenden Technologien. Zum Einsatz kommt dabei auch künstliche Intelligenz und damit sage ich herzlich willkommen zur letzten Folge unseres Schwerpunkts Klima und künstliche Intelligenz in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftsplattform THEMA. Mein Name ist Ina Lebetjer. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Eben noch bei den Delfinen an der Adria und zack ist sie schon wieder live und in Farbe und sie hat auch wirklich Farbe gekriegt mit mir hier im Studio, meine Kollegin Sarah Marie Plikat. Hallo Sarah, lange nicht gesehen.
Hallo Ina, ich freue mich sehr wieder hier zu sein und es war wirklich ein unfassbar langer Weg, aber der hat sich unfassbar gelohnt.
Cool. Du warst ja, hast ja zuletzt auch wirklich über Delfine und den Krach im Meer berichtet. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn es bei Mission Energiewende um Wasserthemen geht, dann bist du zur Stelle und schneist zur Studiotür herein.
Ja, das sind auf jeden Fall die Themen, die mich irgendwie am meisten packen und die ich irgendwie auch so wahnsinnig spannend finde, weil ich da unfassbar viel lerne. Ich glaube, ich habe lange die See so ein bisschen links liegen gelassen. Aber ja, viel zu entdecken. Und eines kann ich schon mal für diese Folge verraten. Der potenzielle Abbau von Manganknollen, in die es ja geht, der hat eine ganze Menge mit Thunfisch zu tun. Aber dazu später mehr.
Ja, ich bin gespannt. Wir zwei Stadtkinder, wir prokeln uns jetzt hier mal durch die Tiefsee. Dann lass uns mal abtauchen. Mir kommt da ehrlicherweise als allererstes natürlich dieser fiese Anglerfisch in den Sinn, der in der Dunkelheit seine eigene Lampe so über dem Kopf hängend mitbringt und viele andere Arten täuscht. Aber das ist natürlich gefährliches Halbwissen aus Disney-Produktionen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht nochmal inkorrekt, wer oder was lebt denn eigentlich dort unten in der Tiefsee?
Ja, bevor ich mit einer Expertin über das Thema gesprochen habe, hatte ich ehrlich gesagt ein ähnliches, unheimliches Bild vor Augen. Irgendwie so unheimliche Kreaturen, die da unten vor sich hin leben. Die Tiefsee, die habe ich mir still, dunkel und kalt vorgestellt. Ehrlich gesagt ist sie das auch, aber sie ist auch sehr bunt. Das hat mir die Meeresbiologin Dr. Helen Scales erzählt. Sie hat mehrere Bücher über den Ozean und die Tiefsee geschrieben.
We have species that live on the seafloor itself. Creatures like incredible sea cucumbers. There was the pink one that people are nicknaming the Barbie sea pig that came up recently. It does look like a little sort of soft, squishy pig that crawls across the seabed. We might think of deep sea life being as dark and maybe dull, if you like, as their surroundings, but that's definitely not the case. We see colorful creatures in extraordinary shapes, incredibly delicate creatures too. This is the thing that I find quite fascinating, is that you might expect everything in the deep sea to be sort of tough and armored and have evolved to be, you know, very resilient in that sense. But actually what we see often are very delicate, diaphanous, like lacy-like creatures, if you like, soft creatures. And actually that is a great adaptation. It's a good way to survive in the deep sea where it's cold, there's not much food, and being kind of not a big, muscly, fast-swimming creature actually is a good way to live in the deep sea. So we see octopuses, we see corals that live for centuries and sponges growing in all sorts of shapes.
Ja, ein Forschungsteam hat Anfang des Jahres vor der Küste Chiles mehr als 100 neue Arten entdeckt und das nur in einer Expedition.
The rate of discovery of species in the deep sea is not coming anywhere near to being close to done. There's always new things being found. And that's That's because the deep sea is so enormous. We still have only seen a tiny portion of it. And it's very diverse. You go from place to place and you'll see different things.
Jetzt gibt's da unten nicht nur viele unerforschte Lebewesen, sondern auch wertvolle Bodenschätze, die Manganknollen. Erst einmal, wie sehen die überhaupt aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Da gibt es mehrere Beschreibungen. Eine, die passt ganz gut. Kartoffel groß ungefähr. Schwarze Knollen sind das, die über den ganzen Meeresboden verstreut liegen. Sie enthalten das namengebende Mangan. Du hast es auch schon angesprochen, aber eben auch Kupfer, Eisen, Nickel, Kobalt. Besonders große und dichte Manganknollenfelder, die gibt es im Südpazifik zwischen Mexiko und Hawaii. Dieses Gebiet wird auch Clarion-Clipperton Zone genannt. Ja, und auf einer Fläche von mehr als 4 Millionen Quadratkilometern liegen hier so viele Manganknollen, dass es ja irgendwie so ein bisschen aussieht, als hätte dort unten jemand Kopfsteinpflaster verlegt. So beschreibt es zumindest der britische Journalist Robin McKee in einem Artikel im Guardian. ExpertInnen, die schätzen ein, dass dort unten 6-mal mehr Kobalt und 3-mal mehr Nickel vorkommen als in Bodenschätzen an Land. Deutschland hat auch ein Gebiet dort, eine Fläche dort gepachtet, um den möglichen Abbau zu prüfen.
Und wie könnte das jetzt passieren? Wie könnten diese Manganknollen abgebaut werden?
Naja, dieser Wunsch danach, die abzubauen, den gibt es schon eigentlich seit den 1960er Jahren. Auch zur gleichen Zeit wurden Technologien ausprobiert. Ganz grob kann man so 2 Methoden unterscheiden. Einmal eine sehr invasive Art und Weise und einmal eine Technologie, bei der die EntwicklerInnen sagen, dass der Einfluss auf die Tiefseeökologie so gering wie möglich gehalten wird. Das hat mir Oliver Gunasekra erzählt. Er ist Elektrotechniker und Geschäftsführer von Impossible Metals, einer Firma aus Kalifornien, die einen Roboter entwickelt hat, mit dem man Tiefseebergbau betreiben kann.
This architecture consisted of a dredging tractor, a crawling device that is lowered to the seabed floor. It injects typically water into the top 5 to 10 centimeters of the seabed and then sucks everything up. A series of pumps to the support vessel where the water and sediment is removed from the rocks and that is then discharged back into the ocean. There are patents from the 1960s and then it was first tested in both the Atlantic and Pacific Oceans in the 1970s.
Oliver Conosacra spricht da von einem Gerät, das so ein bisschen wie ein Traktor über den Meeresboden fährt und dort wie eine Art Staubsauger die Manganknollen und alle Lebewesen und Pflanzen, die wir bereits beschrieben haben, einsaugt. Eine andere Methode ist das Pflügen, das wir auch aus der Landwirtschaft kennen. Diese Methode haben WissenschaftlerInnen Anfang der 1990er Jahre vor der Küste Perus untersucht. Sie haben dort den Meeresboden gepflügt, um eben herauszufinden, welchen Einfluss ein möglicher Abbau von Manganknollen auf die dortige Umwelt hat. Noch heute, mehr als 20 Jahre nach dem Experiment, kann man diese Spuren am Meeresboden sehen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Strukturen und Schichten, die haben sich ja auf eine bestimmte Weise entwickelt und alles greift ineinander in diesem Ökosystem und in diesen Schichten. Und wenn ich dran denke, man pflügt alles einmal um oder saugt es ab, Pflanzen und Lebewesen, dann dauert es bestimmt eine ganze Weile, bis sich die Natur davon erholt hat, oder?
Ja, tatsächlich ist es sogar noch schlimmer, als du es dir vorstellst, denn die Prozesse insgesamt in der Tiefsee, die verlaufen unglaublich langsam. Das hat mit den dort herrschenden Lebensbedingungen zu tun. Ich habe schon gesagt, dunkel, kalt.
Sauerstoffarm auch.
Genau. Und auch Manganknollen, die wachsen extrem langsam. Das hat mir Helen Scales erklärt. Und sie wachsen auch nicht nach.
These rocks are growing in one of the slowest known geological processes. It's millions and millions of years for them to grow from the size of a pea to the size of a golf ball. So that on any kind of timescale that we are concerned with, they aren't coming back. And once that habitat is gone, there is nowhere left for those species, if there are any around, to come back and settle on. So it's sort of deforestation with very little hope of regrowth, if you like.
Ach so, krass sogar. Also gibt es kaum eine Chance, dass sich das Leben am Meeresboden jemals von dieser, ich nenne es mal, Ernte in Anführungsstrichen durch uns Menschen erholt.
Ja, das hat die bisherige Forschung ergeben. Trotzdem forschen und entwickeln Tiefseebergbauunternehmen an Maschinen, mit denen sie eben diese Manganknollen ernten können.
Weil es wahrscheinlich einfach auch zu wertvoll, zu lukrativ ist. Und es klingt so, wie du das beschreibst, als wäre der Fortschritt nicht mehr aufzuhalten.
Ja, das ist es, was ExpertInnen befürchten. Und ein großer Baustein in diesem ganzen Prozess ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Okay, also Inhaltlich bewerten können wir beide diese Entwicklungen nach so einer, ich sag mal, relativ kleinen Recherche ja sowieso nicht. Dann lass uns doch mal versuchen, auf die Fakten zu gucken und zu verstehen, wie das funktioniert oder was da so geplant ist. Wie genau kommt KI denn zum Einsatz? Was hast du darüber erfahren?
Künstliche Intelligenz kann an ganz unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden. Einmal bei der Suche nach Manganknollen am Meeresgrund, dann in den Geräten selbst, also in diesen Robotern, mit denen die Manganknollen dann geerntet werden. Und schließlich kann KI eingesetzt werden, um Methoden zu finden, mit denen Kobalt, Nickel und Co. aus den Manganknollen herausgelöst werden kann. Darüber habe ich mit Matthias Karlbauer gesprochen. Er forscht an der Universität Tübingen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz.
So wie ich es recherchiert hatte, hat künstliche Intelligenz an 2 oder 3 Bereichen quasi Anwendungspotenzial. Und das ist erstens die Exploration, dass man quasi Felder sucht, in denen sich, oder erstmal Gebiete identifiziert, in denen sich quasi das Mining lohnt, dass man quasi herausfindet, okay, hier und da sind Bodenschätze vorhanden, hier lohnt es sich quasi mal einen Roboter reinzuschicken oder irgendwie überhaupt die Mining-Exploration zu starten. Das zweite ist der aktive Abbau der Ressourcen in Form von robotergesteuerten System. Das heißt, irgendwie ein Roboter fährt über den Meeresgrund und saugt entweder alles, was da ist, weg oder ein bisschen intelligenter identifiziert einzelne Manganknollen in dem Fall, die also in der Tiefsee Manganknollen, die dann diese seltenen Erden enthalten. Und dann kann so ein AI-gesteuertes System kann quasi Manganknollen identifizieren, diese dann lokalisieren und entsprechend aufsaugen oder einsammeln entsprechend. Und muss dann nicht so, weiß nicht, gießgannenmäßig oder so kollateral um den ganzen Erdboden fahren oder Tiefseeboden, um die Knollen einzusaugen. Das ist der zweite Anwendungsfall, quasi die mit Bildverarbeitungsmethoden, die Manganknollen spezifisch zu detektieren und zu bergen. Und der dritte Anwendungsfall ist am Ende, wenn dann quasi der Abbau stattgefunden hat, dann hat man diese ganzen Materialien und muss dann aus den Knollen muss man noch die seltenen Erden lösen oder quasi heraustrennen. Also irgendwie Kobalt, Nickel und alles, was dann da in den Knollen ist, ist irgendwie in kleinen Spuren dann da drin und muss dann gelöst werden aus dieser Manganknolle. Und da kann maschinelles Lernen ebenfalls Techniken, also bei der Suche nach Techniken helfen, die Extraktion der Stoffe aus den Manganknollen erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen, im kleinen oder später dann im industriellen Maßstab tatsächlich.
Ja, und tatsächlich gibt es auch schon Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wie etwa Impossible Metals in den USA. Sie versprechen sich von dieser Entwicklung, dass sie damit nachhaltigeren Tiefseebergbau betreiben können, sagt Geschäftsführer Oliver Gunasekra.
And so we invented an architecture that collects this material without destroying the habitat, preserving the biodiversity and avoiding the release of large sediment plumes, dust clouds in the ocean that would also have impacts.
Und wie genau funktioniert das?
Oliver Gunasekra und sein Team, die haben den Roboter Eureka entwickelt, von dem es mittlerweile 2 Versionen gibt. Eine dritte ist in Planung, soll im kommenden Jahr getestet werden. Wie genau sie funktionieren, das erklären sie in einem Video auf ihrer Website.
Our fleet of underwater vehicles are deployed from the ship to the ocean floor. Lying on the seabed are vast fields of rocks, rich in metals used in batteries. Upon reaching the ocean floor, the cameras and arms on the underside of the vehicle come alive, harvesting these critical metals. With the vehicle hovering over the seabed, the arms don't disturb the sediment, and they avoid rocks that are home to animal life, leaving the habitat intact. Once the vehicle is full, it ascends from the depths back to the ship, where it is secured, offloaded, and recharged for its next deployment. Unlike with other forms of mining, selective harvesting allows the ecosystem to remain intact, giving society access to responsibly sourced metals to transition away from fossil fuels.
Eureka ist ein gelber Unterwasserroboter, der von einem Boot aus ins Wasser gelassen wird, bis auf den Meeresgrund hinabsinkt und dort etwa einen Meter über dem Meeresboden schwebt, also nicht abgesetzt wird. An der Unterseite des Roboters befinden sich mehrere Greifarme und mithilfe von künstlicher Intelligenz und Kameras entscheiden diese Greifarme dann, welche Manganknollen sie aufnehmen und einsammeln und welche nicht. Oliver Gonasegra.
The robot itself hovers approximately 1 meter above the seabed floor. It does not land, it does not have tracks, and it uses its array of cameras to look at the nodules. It is completely dark, so we have our own lights, and it uses its AI processing on board the vehicle. We have a powerful NVIDIA GPU to, first of all, detect the nodules so we can move our robotic arm to pick them up, but also to detect the life that lives on some of the nodules. Approximately 1% of the nodules have a deep sea coral or a sponge or other forms of life, like there's a species of octopus that lays eggs. And so our AI algorithms on the vehicle discover, detect that life and leave a quarantine area. And then once the vehicle has picked up with its robotic arms and put the nodules inside the vehicle in its payload, the vehicle uses a technology we invented called the buoyancy engine, which allows the vehicle to become lighter and hence float to the surface. And then once it's on the surface, again, we have some new technology to automatically have a crane that recovers the vehicle, that puts it on the ship. And then when it's on the ship, we empty the payload, we swap the battery, we do any maintenance, and now the vehicle can be reused for another mission.
Wie Oliver Gonasegra und Matthias Karlbauer schon beschrieben haben, arbeitet Eureka mit einer Bildverarbeitungssoftware, um geeignete Manganknollen zu finden und dann zu unterscheiden, welche von ihnen geerntet werden können oder sollten und welche eben nicht. Das Stichwort in diesem ganzen Prozess ist selektive Ernte. Helen Scales sieht diesen Prozess jedoch kritisch.
I'm really intrigued to know if there is even a way to have a machine present in the deep sea that is of a scale large enough for them to make economic sense. My understanding is that these mining companies are targeting the areas of abyssal plains that have the highest densities of these rocks. That's very much what's matters to them. Unfortunately, it's also what matters to biology, and that's where the richest ecosystems are. But the idea that they might just sort of hop and skip across and pick the odd rock here or there just seems really disingenuous to me. My understanding would be that just huge amounts of rocks need to be sucked up from the deep for this to be made economically viable. So selective harvesting, A, just doesn't seem realistic to me, and B, I'd like to be really reassured that there is some way of reducing the impact on everything else around it. I mean, it's like, in my mind, I'm imagining, you know, a super colossal bulldozer making its way through a forest and just picking off the occasional tree here and there, leaving as well a trail of destruction.
Konfrontiert man Unternehmer Oliver Gonasegra mit der Frage, wie wirtschaftlich denn der Einsatz von solchen Robotern im Tiefseebergbau überhaupt ist, dann wiegelt er übrigens ab, das sei kein Problem. Natürlich werde man nicht nur mit einem Gerät arbeiten, sondern mehrere Roboter einsetzen. Auch da hält Wissenschaftlerin Helen Scales dagegen. Sie sagt, auch wenn die Roboter den Meeresboden nicht berühren, so machen sie doch über Monate, Jahre und Jahrzehnte einen enormen Krach, Studien zufolge tatsächlich meilenweit hörbar, und sie wirbeln obendrein auch noch unendlich viele Teilchen auf, eine Art Staub. Beides würde das Leben in der Tiefsee empfindlich stören.
Even with really careful engineering, there's just no getting around the physical disruption that's going to happen on the seabed over really huge areas of the abyss. So depending on the exact technology, we're talking about trampling of animals that can't escape from the path of a mining machinery. So things that are fixed to the seabed, like corals and sponges, animals that can't swim fast enough, that kind of thing. So there's a physical disruption there. And there's a physical removal of habitat as well.
Übersetzt auf die Ernte von Holz im Wald wäre das laut Helen Scales folgendes Szenario. Ein schwerer, riesiger Harvester würde durch einen artenreichen, empfindlichen und schützenswerten Wald fahren, um dann aber nur hier und da einen Baum rauszunehmen, in Anführungszeichen. Der Schaden wäre dennoch riesig.
So it's like removing, I mean, the equivalent is removing trees from a forest that so many other species rely on.
Außerdem, das Wasser über dem Meeresboden, das ist in der Regel klar.
The thing to bear in mind is that the deep sea, especially in many of these places that mining wants to go ahead at, that the miners are considering, are incredibly clear, still, quiet places. The water there is, you can see huge distances through this crystal clear water. The sediments settle down onto the seabed and create these sort of soft areas of abyss, abyssal plain. But above that is incredibly clear. And it's very quick to be able to stir that mud, essentially, up into the water column. And that's going to cause problems for all these delicate creatures I was mentioning, all these soft body diaphanous things that float around. Are adapted to living in crystal clear waters, not in waters that have sediment stirred regularly up into them.
Zudem, sagt Helen Scales, ist noch nicht ganz klar, welche anderen Stoffe, auch gespeicherte Schadstoffe, beim Abbau der Manganknollen in der Tiefsee noch freigesetzt werden würden, bis hin zu Radioaktivität.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für den Tiefseebergbau? Wir haben darüber gesprochen, wo und wie KI eingesetzt werden kann, was sich die EntwicklerInnen davon versprechen. Aber wie sieht es denn eigentlich mit der Energiebilanz von KI selbst aus in dem Fall?
Matthias Karlbauer sieht das Ganze als ja, so eine Art zweischneidiges Schwert, so beschreibt er es in einem Artikel. Auf der einen Seite kann künstliche Intelligenz bei der Erforschung der Tiefsee eingesetzt werden, genauso wie in Unterwasserrobotern, um den Eingriff in das Ökosystem in der Tiefsee beim Abbau von Manganknollen so gering wie möglich zu halten. So zumindest Oliver Gunasekra von Impossible Metals. Damit werde der Abbau beschleunigt. Auf der anderen Seite ohne Kobalt, Nickel und Co. keine Mikrochips, auf denen KI rechnen könnte. Matthias Karlbauer nochmal.
Das ist eine sehr kritische Frage, weil tatsächlich brauchen diese KI-Systeme ja einen unglaublich großen Datenschatz erstmal, um darauf trainiert zu werden. Das kostet dann viel Energie. Dann müssen diese Algorithmen auf sehr modernen Hardware-Komponenten, also Grafikkarten, trainiert werden oder operieren auf quasi ganz modernen Hardware-Systemen.
Außerdem verbrauchen diese ganzen Rechenprozesse unglaublich viel Energie. Der KI-Experte Professor Ralf Herbrich vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, der sagt, die weltweiten Rechenzentren, die machen heute 4-5% des weltweiten Energieverbrauchs aus. Ich finde das Thema insgesamt an sich sehr abstrakt, die Tiefsee. Was haben Lebewesen in der Tiefsee eigentlich mit mir selber zu tun, könnte man sich jetzt fragen. Warum sollte es mich jetzt eigentlich kümmern, ob der Boden in mehreren Kilometern Tiefe durch den Abbau von oder den potenziellen Abbau von Manganknollen aufgewühlt oder sogar unwiederbringlich zerstört wird? Ganz einfach, weil alles miteinander verbunden ist, auch wenn wir das auf den ersten Blick eigentlich nicht merken. Helen Scales, die hat das mir am Beispiel des Thunfischs erklärt.
Tuna of various species are very important source of food for lots of people around the world. And they're caught in the shallower parts of the ocean. But they are fish that will deep dive into deeper parts of the ocean to feed. So they themselves are physically moving themselves closer towards these deep sea ecosystems. And they're also feeding on species that rise up from the deep. There's an incredible migration of species every night from deep down in what we call the twilight zone. So sort of down to about 1,000 meters, and they come to the surface at night to feed and then go back down again. So there's a lot of migration up and down the water column of species, and also connections of things like nutrients between these different parts of the ocean. So really, you know, you're eating a tuna fish, but what you've got is a species that relies very directly on that whole water column from the surface down into the deep sea. You know, we can't cut off at, you know, the top part and say this is just where the tuna live. It's hard to imagine, but yeah, if you eat tuna, your body, your food is connected down to these very deeper parts of the sea.
Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der in Bezug auf den Klimawandel ganz besonders interessant ist, denn ebenso wie Wälder und Moore sind auch die weltweiten Ozeane wichtige CO2-Senken.
This is another process, a kind of physical process and biological actually in the ocean of of organic carbon falling down into the deep sea in the bodies of dead creatures that live in the shallows, huge amounts of plankton and associated things, tiny creatures basically will die and fall down in what we call marine snow. And it does look like it's snowing in the deep sea, which is kind of crazy. These white particles, fluffy particles, will trickle down. And that's a very important part of how the ecosystems work. This is food for basically everything in the deep sea. Ultimately, this is the main way that food gets down there. But it doesn't all get eaten. Some will end up being deposited on the seabed. And, you know, we're still getting to grips with just how important that drawdown of carbon from the atmosphere is. But what we do know is that once carbon gets into the deep, it will stay there. You know, once it's below several hundred, maybe 1,000 meters or so, carbon can stay in the deep sea for a long time. We're talking centuries and millennia. And it's a really important part of the overall carbon cycle, the way that carbon moves around the planet.
Sarah, was nimmst du denn jetzt aus deinen Gesprächen zum Tiefseebergbau mit? Wo stehen wir da gerade?
Ein Aspekt, der im Gespräch mit Helen Scales aufkam, den ich ganz interessant fand, war, sie meinte, für sie der einzig positiver Aspekt an dieser ganzen Geschichte ist, dass man an dieser Stelle die einmalige Chance hat, schon zu Beginn einer Industrie klare Regeln zu setzen. Denn wir haben es ja schon gesagt, bisher gibt es noch keine Genehmigung für Bergbauunternehmen, um wirklich dort unten abzubauen. Das sind noch Prozesse, die sind noch am Laufen. Das ist auch noch nicht ganz klar, wann die abgeschlossen sind. Aber das ist quasi nicht Trial and Error, sondern der Versuch zumindest, das Ganze in Regeln zu packen, die helfen könnten, den Abbau zu regulieren. Das fand ich ganz interessant.
Du hast mir aber auch im Vorgespräch erzählt, so richtig, also Helen Scales wird oft gefragt, ob sie Hoffnung hat diesbezüglich, dass das funktionieren kann, oder?
Nicht nur in Bezug auf jetzt den Abbau von Manganknollen, sondern insgesamt. Sie beschäftigt sich ja als Meeresbiologin sehr viel mit dem Meer, den Ozean, der Tiefsee, hat da lange recherchiert auch dazu. Und ihre klare Antwort, ja, sie hat Hoffnung, wenn man sich Forschungsprojekte anschaut, wie zum Beispiel Wiederanpflanzung von Seegraswiesen, welche Effekte das hat oder auch neue Tiere, neue Arten, die entdeckt werden, Neuentdeckungen, diese ganzen Geschichten. Ja, und diese ganzen Erkenntnisse, die hat sie auch in ein Buch gepackt, was jetzt im Juni erscheint. Das heißt What the Wild Sea Can Be, The Future of the World's Ocean.
Ja, und du hast schon gesagt, Bock hättest du, wenn wir eine Gelegenheit finden und uns da hier alle einig werden in der Redaktion, dann gucken wir uns das vielleicht auch nochmal an, um ja, ein bisschen tiefer, noch tiefer in die Tiefsee reinzugehen. Von Manganknollen in der Tiefsee zu künstlicher Intelligenz und schließlich zu Thunfisch und dem weltweiten Kohlenstoffkreislauf. In dieser letzten Folge zum Thema KI und Klima habe ich mit meiner Kollegin Sarah Marie Plikat darüber gesprochen, welche Rolle KI im Tiefseebergbau spielt. Dafür hat Sarah mit der Meeresbiologin Helen Scales, Oliver Gunasekra vom Bergbauunternehmen Impossible Metals und dem KI-Experten Matthias Karlbauer von der Universität Tübingen gesprochen. Danke dir, Sarah, für das Gespräch und die Recherche.
Sehr gerne.
Die Redaktion für diese Folge hatte Julia Segers. Vielen Dank dafür. Wenn ihr euch für den Themenkomplex KI und Klima interessiert, dann können wir euch die Folgen empfehlen, die vor dieser hier im Feed zu finden sind. Da sprechen wir zum Beispiel über die Frage, wie wir es mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schaffen können, alle Bäume in Afrika zu zählen und was das bringen kann. Und mit dieser Episode hier geht unsere Serie zu KI und Klima zu Ende. An dieser Stelle ein ganz fettes Dankeschön an das Team von THEMA, dem öffentlichen Raum für Wissenschaft und Debatte. Mit eurem Input aus dem Kanal KI und Nachhaltigkeit habt ihr den Klimapodcast hier bei Detektor FM sehr bereichert und es hat großen Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten, inhaltlich, organisatorisch und natürlich auch bei Social. Vielen, vielen Dank dafür. Und ein riesengroßes Danke natürlich auch an alle Menschen bei Detektor FM, die diese Serie möglich gemacht haben und die man hier sonst eher nicht hört. Deswegen nochmal Stefan Ziegert, Kati Zubeck, Ellen Schepsmeier, Laura Schmidt und Merle Fansen. Vielen Dank euch. Diese und alle anderen Folgen von Mission Energiewende findet ihr in der Podcast-App eures Vertrauens. Bei mir ist das zum Beispiel Pocket Casts und auf unserer Website detektor.fm und natürlich in unserer Detektor FM App. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns da bald wieder. Mein Name ist Ina Lebetjew. Ich sage tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.